Hallo und herzlich willkommen zurück bei Auf Messerschneide. Wir sind bereit, wir hoffen, ihr seid es auch und heißen euch ganz herzlich willkommen zum heutigen Thema. Mein Name ist Julia Riemenschneider und mir gegenüber mal wieder live sitzt mein Bruder
Felix Riemenschneider. Hallo.
Genau, wir haben uns gerade schon etwas abgekühlt. Es sind ja doch wieder knackige 32 Grad heute draußen, wo wir aufnehmen. Es gab Mio Mate auf Eis, habe ich schon lange nicht mehr getrunken, war sehr lecker, vielen Dank.
Bitte.
Und ja, ich denke, wir fangen auch direkt mal an, damit wir uns dann gleich weiter abkühlen können. Was meinst du?
Bevor wir uns bei dem heutigen Thema wieder aufheizen, meinst du?
Oder so.
Also, liebe Julia, wir haben ja wieder ein bisschen Feedback erhalten. Und zwar wird es jetzt hier ganz, sag ich mal, eine Premiere geben. Und zwar wird Julia jetzt live hier im Podcast die Fanpost aufmachen oder ein Paket, was zumindest an Auf Messerschneide adressiert wurde, zu öffnen.
Ich bin schon ganz aufgeregt die ganze Zeit. Felix weiß ja schon, was drin ist. Hat wahrscheinlich genau dasselbe Paket schon mal bekommen.
Nee, das gab es nur einmal.
Ach so, aber du weißt, hast auch noch nicht gesehen, was drin ist.
Nee, aber ich weiß, von wem es ist und was drin sein wird.
Aber war da ein Brief dabei?
Nee, aber du kannst ja aufmachen und dann...
Gott, ist das aufregend.
Beschreib erstmal, was du da in der Hand hältst.
Also, es ist von Amazon. Adressiert an Felix Riemenschneider auf Messerschneide. Die Adresse, weil wir natürlich nicht wissen, wo der Felix wohnt.
Ja.
Und es fühlt sich ein bisschen an wie ein Buch. Ich bin mal gespannt, ob meine Vermutung stimmt. Okay. Das ist wirklich sehr witzig. Vielen Dank dafür. Ach, es liegt noch ein kleiner Zettel mit dabei. Okay, vielen, vielen Dank. Das ist, genau, von der Eva Leitner. Darf man den Namen sagen? Ich hoffe schon. Vielen, vielen Dank an der Stelle. Wir kennen uns zwar gar nicht. Das ist nämlich die quasi Schwiegermutter von Felix.
Ja.
Und sie hat uns tatsächlich zwei Hausaufgabenhefte geschickt, weil ich immer meine Hausaufgaben vergesse zu machen.
Sehr gut. Und was steht auf dem Zettel?
Auf dem Zettel steht... Grüße aus Wien.
Sehr gut. Dann Grüße zurück und vielen Dank.
Und es ist ein wundervolles Hausaufgabenheft. Wow.
Zwei,
genau, für jeden eins natürlich.
Hier, das werden wir auch dann bestimmt mal fotografieren und bei Instagram posten, oder? Wir tragen dann unseren Namen und die Klasse ein und dann vielleicht können wir heute auch schon wieder Hausaufgaben eintragen.
Ja, und den Stundenplan haben wir ja schon festgelegt vorhin.
Stimmt, wir haben schon einen Stundenplan für die nächsten Wochen festgelegt. Da können wir
und
kurz
die Ferientermine
am Ende nochmal drauf eingehen.
Und ganz wichtig, auch eine Notfallbenachrichtigung, falls das Hausaufgabenheft verloren geht. Um Gottes Willen, toll, vielen, vielen Dank. Es
Eltern.
Freut mich sehr, es hat mich wirklich gerade sehr zum Lachen gebracht.
Sehr schön, das habe ich mir schon gedacht, deswegen habe ich es noch nicht aufgemacht.
Wahnsinn.
So, vielen lieben Dank.
Echt, das ist so cool, vielen Dank.
Da muss ich jetzt leider auch direkt wieder ernst werden, weil ich mir selber einen Tadel dann schon in mein Hausaufgabenheft schreiben muss, weil ich wollte die Hausaufgaben von letzter Woche machen, aber es war nicht möglich, weil der Kollege, der die Leitstelle in Darmstadt führt, leider im Urlaub war und ich wollte ja nachfragen, für alle, die es jetzt noch nicht gehört haben, vielleicht die letzte Folge, und zwar ging es darum, ob eine Ersthelfer-App vorhanden ist für den Landkreis Darmstadt. Und da hatten wir ja schon geguckt im Internet und das gab es ja leider nicht und da wollte ich mal nachfragen, warum. Aber das war jetzt leider noch nicht möglich, aber ich werde das natürlich nachreichen.
Ergänzend dazu vielleicht noch vom Feedback, das hattest du ja schon erzählt und ich habe es jetzt auch mal gehört, weil wir ja die Lebensretter-App erwähnt hatten, in anderen Landkreisen wird die auch gut, zumindest von Menschen, die wir in unserer näheren Umgebung sind, genutzt.
Stimmt, ich konnte zumindest eine Pjotlerin in meinem unmittelbaren Umfeld dazu motivieren, diese App runterzuladen.
Ja, und ich habe auch schon gehört von jemandem, der da schon aktiv mit dabei ist.
Ja.
Grüße gehen raus.
Und ihr könnt euch auch gerne mal melden, falls ihr mal bei einem Notfall dann dabei wart, wo ihr über die App benachrichtigt wurde. Das würde mich auch mal interessieren.
Sehr spannend, auf jeden Fall.
Nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also wir warten dann nochmal auf Felix' Hausaufgabenerledigung.
Ja.
Und werden uns dann natürlich auch direkt einloggen.
Genau.
Sehr schön.
Dann müssen wir noch ein anderes ernstes Thema ansprechen. Wir sind ja hier der transparente Podcast, der gläserne Podcast. Und wir wollen natürlich auch nicht mit negativer Kritik hinterm Baum halten. Wir freuen uns ja über jede Form von Feedback. Und zwar, ich habe es erst gar nicht gesehen, und zwar bei Podigy, bei unserem, sag ich mal, Podcast-Dienstleister, der unsere Folgen hochlädt und wo wir quasi ein Abo abgeschlossen haben, gab es auch einen Kommentar. Und zwar wurden wir darauf hingewiesen, dass wir doch, sag ich mal, im flüssigen Reden noch etwas Nachhilfe bräuchten, und zwar ich explizit mit den S und den M's. Und das möchte ich mir natürlich zu Herzen nehmen. Und ich habe mich wirklich auch gefreut über das Feedback und möchte mich da natürlich verbessern und an mir arbeiten und versuche es schon in dieser Folge für euch alle, einen flüssigen Text vorzutragen.
Runter zu M. Oder die M's halt einfach mal wieder rauszuschneiden, so wie wir es am Anfang gemacht haben. Spaß.
So gut es geht, ja. Ihr werdet euch wundern, aber das ein oder andere M, das fällt dem Schneidemesser dann noch zum Opfer. Gut, an dieser Stelle können wir uns, denke ich, vom Feedback-Hinweisblock trennen und zum Newsblock übergehen. Da ja auch die PolitikerInnen in Deutschland im Urlaub sind, gab es da jetzt nicht so viel, außer das fand ich schon erwähnenswert, dass es wieder Engpässe gibt bei den Blutkonserven. Insbesondere in Süddeutschland, in Baden-Württemberg, gibt es da wohl wieder Mangel. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal Blut gespendet habt. Ich persönlich habe es noch nie gemacht. Du hast schon mal gemacht,
ja,
oder Julia?
Ich habe es häufiger gemacht, früher in Marburg noch, ja.
Und das ist natürlich ein wichtiges Thema. Und gerade bei Krebspatienten, wo wohl die Blutgruppe 0 besonders wichtig ist, gibt es da wohl einen großen Mangel. Das heißt, wenn ihr vielleicht Spender seid oder mal gespendet habt, dann geht doch mal wieder hin und lasst ein bisschen Blut, wenn ihr es denn in der aktuellen Hitze ertragt und euer Kreislauf das mitmacht.
Genau, und das ist nämlich auch der Grund, glaube ich, für viele, warum sie nicht Blut spenden gehen, gerade wenn es so heiß ist, ja, dass man dann Angst hat eben vor Kreislaufproblemen.
Klar, aber vielleicht seid ihr super fit und total gewöhnt an die Hitze. Und
und habt in den Ferien gerade einfach nichts zu tun, außer genau, auf Messerschneide zu hören.
Weil ihr ja noch so viel Urlaub habt und einfach Zeit habt.
Genau.
Möchtest du dem ersten Teil der Folge noch was hinzufügen, Julia? Ansonsten würde ich sagen, wir kommen dann zum Hauptteil.
Sehr, sehr gerne. Dann wird es jetzt wieder heiß und spicy. Wir haben ja schon gesagt, das ist ein Thema, das uns vielleicht ein bisschen zum Kochen bringt. Wäre jetzt vielleicht zu viel Emotion. Aber wir möchten heute einmal eine weitere Berufsgruppe, kann man nicht unbedingt sagen, aber ein weiteres Berufsfeld vielleicht vorstellen, was doch einen relativ hohen Stellenwert zum Teil für den einen oder anderen in der Medizin hat oder in seinem Gesundheitskontext, und zwar geht es heute um Heilpraktiker. Und genau, uns persönlich begegnet das auch manchmal in unserem klinischen Alltag. Ich habe jetzt schon häufiger PatientInnen auch in der Notaufnahme gehabt, die dann gar keinen Hausarzt mehr haben, sondern eigentlich nur noch ihren Heilpraktiker dann angeben als Kontaktperson in medizinischen Fragen. Und ja, wir wollten uns jetzt heute einfach mal anschauen, was steckt denn eigentlich so hinter dem Heilpraktiker? Wie gestaltet sich eine Ausbildung? Was kann der alles? Was sollte er vielleicht nicht tun? Und
gibt es überhaupt eine Ausbildung?
Kann man ja vielleicht genau, an dieser Stelle auch mal fragen. Kann man schon mal in den Raum werfen. Ja.
Wir haben ja schon einige Berufsgruppen vorgestellt, wo es auch an Gesetzen und Regelungen mangelt, wie bei den PAs, wer es noch nicht gehört hat. Die Folge empfehlen wir an dieser Stelle natürlich nochmal sehr gerne. Und wir können jetzt schon mal spoilern, dass da auch, sag ich mal, eine gewisse Problematik aufkommen wird im Laufe der Folge.
Auf jeden Fall. Und da ist dieses Zitat vielleicht auch ganz passend, was ich auf einer Homepage gefunden hatte, des Bund der Deutschen Heilpraktiker e.V. Es gibt aufgrund der ungewöhnlichen Entstehungsgeschichte unseres Berufes kein klar umrissenes Berufsbild. Also damit geht's schon mal los. Letztlich gibt's aber ein paar Eckpfeiler, die sich die Berufsgruppe ganz gerne auf den Pfeiler schreibt und sich dann eben auch damit auszeichnen möchte. Was den Heilpraktiker oder der Heilpraktikerin ausmacht, ist, dass sie vor allem die Selbstheilungskräfte im Rahmen ihrer Therapiemaßnahmen aktivieren möchten. Das heißt, dass sie vor allem darauf zählen, dass die Integrität einer Persönlichkeit in seinem Geist-Körper-Seelen-Verhältnis bewahrt wird und dass eben vor allem, um diese Gesundheit herzustellen, nur Naturheilverfahren verwendet werden. Ja. Außerdem ist den Heilpraktikerinnen auch ganz wichtig, dass immer ein persönliches Verhältnis zu den PatientInnen aufgebaut wird, um sie ganz genau kennenzulernen, ne? Und sich halt dementsprechend wahrscheinlich auch einfach mehr Zeit nehmen können, wollen, wie auch immer. Gehen wir später nochmal drauf ein. Die Heilpraktikerinnen sind eben keine Fans der gängigen Schulmedizin und auch die Anwendung zur Diagnosestellung, die sie ausüben dürfen, tatsächlich aktuell hier zumindest in Deutschland, sind besonders, kann man vielleicht sagen. Also mir hat vieles davon bei der Recherche einfach nichts gesagt. Man geht nämlich bei der Anamnese zum Beispiel nicht nur symptombezogen vor, sondern man macht wirklich ein sehr umfangreiches Anamnesebild zur Konstitution, auch dem Temperament, der Diathese des einzelnen Menschen, der sich da eben Hilfe sucht, und nimmt dabei auch gerne Verfahren wie die Augendiagnose oder Pulsdiagnose zur Hilfe. Und da muss man sich einfach mal fragen, ist das Ganze eigentlich auch so wirklich wissenschaftlich fundiert, was da betrieben wird? Man weiß es nicht.
Nee, man kann an der Stelle schon mal sagen, dass das nicht ist.
Genau.
Also, ohne das jetzt böse zu meinen, aber das sind alles Verfahren, die dir, Julia, jetzt kein Begriff waren. Und zwar aus dem Grund, dass sie halt im Zweifelsfall keinen, also dass sie keinen Mehrwert haben im Vergleich zu der klassischen Schulmedizin,
genau,
was die Diagnostik anbelangt. Also die,
das ist schon mal schwierig auf jeden Fall. Genau.
Nachweislichen Nutzen.
Dann im Rahmen der Therapie, habe ich ja eben schon mal angerissen, werden gerne Naturheilverfahren verwendet. Vielleicht hier auch nochmal ganz kurz eine Erklärung der Begrifflichkeit. Habe ich mal wieder im Pyrembel etwas geschmökert und da wird unter dem Kapitel Naturheilverfahren Folgendes verlautet. Es ist die Lehre von der Therapie und Prophylaxe von Krankheiten unter Anwendung von Naturheilmitteln und Naturheilverfahren. Sie beruht darauf, den Körper durch natürlich vorkommende Mittel oder Reize zu einer Selbstheilung zu aktivieren. Häufig eingesetzte Naturheilmittel sind physikalische Maßnahmen, Heilkräuter und spezielle Ernährungsformen. Vielleicht ein paar Beispiele an dieser Stelle, da wollen wir jetzt heute nicht ausführlich drauf eingehen, weil es einfach definitiv den Rahmen wieder sprengt. Es gibt natürlich Dinge, die man schon häufiger gehört hat, die auch sicherlich von Medizinern durchgeführt werden, wie manuelle Therapie, also
ja, ist ja so.
Manuelle Therapie, Akupunktur. Was, glaube ich, ganz, ganz häufig auch mit Heilpraktikern in Verbindung gebracht wird, ist eben Homöopathie. Auf den Nutzen gehen wir später nochmal drauf ein. Es gibt aber auch Sachen wie Quantenmedizin. Es gibt Astrologie, Schüsslersalze, hat man glaube ich auch schon mal gehört, anthroposophische Medizin, wir haben uns gerade auch noch ein paar Songs eingehört, germanische Medizin gibt es auch, ist wohl auch ein ganz neuer Trend, spannendes Thema auf jeden Fall auch. Vielleicht noch was für eine weitere Podcast-Folge.
Ja, also es gibt auf jeden Fall viele Verfahren, die ja auch, wie gesagt, von, wie die Julia schon gesagt hat, von MedizinerInnen angeboten werden, zum Teil. Und die aber halt, wie gesagt, alle, wir müssen ja immer uns an wissenschaftlichen Studien orientieren, die ja auch immer sehr streng sind in der Medizin. Und die haben leider alle keinen nachweislichen Nutzen. Ne? Mhm. Gut, jetzt wollen wir natürlich nochmal schauen. Die Julia hat jetzt mal ein bisschen was vorgestellt, was man so auf den Seiten gibt, wo, sag ich mal, die Verbände der HeilpraktikerInnen, wo sie sich, sage ich mal, präsentieren, wo sie auch mit Sicherheit ein gutes Bild von ihrem Berufsbild, von ihrem Berufsstand abgeben wollen, was auch verständlich ist und, sage ich mal, einen professionellen Eindruck erwecken wollen. Aber dann wollen wir natürlich auch mal schauen, wenn man da professionell ist, dann muss es ja auch bestimmt eine Ausbildung geben, die ja diese ganzen Künste oder diese ganzen Heilverfahren lehren muss und ja auch noch ein bisschen was zur Tradition, zur Schulmedizin, sage ich mal, beigebracht werden muss, weil das gehört ja irgendwie auch dazu, wenn man eine Diagnose am Ende stellen möchte. Und ich habe mir dann natürlich gedacht, das muss ja ganz schön umfangreich sein, weil das kann man ja nicht in, sage ich mal, ein, zwei Jahren oder ein paar Monaten jemandem beibringen. Und wenn man sich jetzt aber mal, wenn man jetzt einfach mal bei Google eingibt, Heilpraktiker-Ausbildung, dann findet man ganz viele private Organisationen, die natürlich Ausbildung jedweder Art und Länge anbieten und die liegen dann immer zwischen ein paar Monaten und, sage ich mal, zwei Jahren ungefähr. Und wenn man sich aber mal die, sage ich mal, strengen Regeln des Gesetzgebers anguckt, dann muss man leider feststellen, dass die Voraussetzungen, um den Heilpraktikerschein dann am Ende zu machen, relativ niedrig sind. Also die Grundvoraussetzungen sind, man muss das 25. Lebensjahr vollendet haben. Das hätten wir jetzt schon mal beide.
Check.
Dann muss man mindestens eine abgeschlossene Hauptschulausbildung haben. Also man muss irgendeine Schulausbildung quasi beendet haben. Das haben wir auch.
Check.
Und ein einwandfreies aktuelles polizeiliches Führungszeugnis muss vorliegen, was wir hoffentlich auch haben. Und ein ärztliches Attest, dass wir frei von geistigen, körperlichen Krankheiten oder Sucht sind, die uns an der Berufsausbildung hindern könnten. Also es ist nicht vorgeschrieben, dass man eine Ausbildung haben muss, also eine Heilpraktikerausbildung. Die ist quasi freiwillig.
Genau, und man muss sagen, aber die sind geisteskrank teuer auch, muss
ja,
man sagen. Ne?
Ja.
Also dafür, und das finde ich echt verrückt, ne? Das ist ja letztendlich einfach ein Online-Kurs, den man sich mal durchklicken kann,
ja,
auf der Couch. Und das kostet nur für diesen ganzheitlichen Heilpraktiker, es gibt ja noch die Unterscheidung auch in einen, zum Beispiel, der nur psychotherapeutisch tätig ist, das kostet 12.000 Euro.
Ja, ja, das ist wie eine Privatschule halt. Ne?
Ja.
Ja, also ich, wie gesagt, es gibt bestimmt viele Heilpraktikerverbände, die wollen es professionalisieren, was ich denen auch hoch anrechne. Aber wenn wir uns streng, sage ich mal, daran an den staatlichen Regeln orientieren, die es ja gibt, ist eine Ausbildung nicht Pflicht. Die wird aber wahrscheinlich die Prüfung leichter machen, die wir uns auch gleich nochmal angucken.
Aha.
Und zwar ist es dann so, dass man nach der Ausbildung, die natürlich, wenn wir uns jetzt die Seiten mal angucken, Grundkenntnisse von Anatomie, Physiologie, Krankheitslehre, Notfallversorgung, Hygiene vermitteln sollen und halt, wie gesagt, diese Monate bis so 2 Jahre ungefähr dauern soll, dann eine Prüfung anschließt, die dann sozusagen von eurem Gesundheitsamt um die Ecke abgenommen wird. Und zwar ist das eine Prüfung, die dann einen Multiple-Choice-Teil umfasst und einen mündlichen Prüfungsteil. Und dann, wie die Julia gerade schon angesprochen hat, je nachdem, ob man die Heilpraktikerprüfung für den ganzheitlichen Heilpraktiker machen will oder für den psychotherapeutisch tätigen Heilpraktiker, umfasst die entweder
28 oder bis hin zu 60 Fragen.
60 Fragen, genau. Also zwischen 28 und 60 Multiple-Choice-Fragen und eine 30-minütige mündliche Überprüfung.
Ja, und ja, das also ist schon krass.
Ungefähr so wie das, sag ich mal, vielleicht das Physikpraktikum damals in der Vorklinik bei uns. Das waren auch zweimal, es waren ungefähr 30 Fragen, zweimal in einem A- und einem B-Teil. Ich meine, du hast woanders studiert und eine mündliche Überprüfung.
Ja, und das haben wir dann ein paar Mal durchgezogen bei uns im Studium.
Ja.
Anyways, das ist ja unsere freiwillige Entscheidung gewesen. Aber was ich noch sagen wollte, ich hatte vorhin tatsächlich mal geguckt, weil ich mir so dachte, okay, es gibt ja bestimmt auch irgendwelche Foren, wo man Altfragen mal durchklicken kann. Die habe ich mir mal angeschaut. Die waren tatsächlich gar nicht so unanspruchsvoll.
Ja, die Durchfallquoten sind auch hoch. Ja. Also das muss man auch sagen.
Also ich glaube, wir würden das schon bestehen jetzt mit unserem medizinischen Feedback oder Background, besser gesagt. Aber das sind schon, also da werden schon Krankheitsbilder abgefragt und auch wenn du einen Schlaganfall hier und hier hast, was sind das für Auswirkungen dann? Also nichts, was man jetzt als Laie
deswegen ist wahrscheinlich
weiß,
auch die Durchfallquote so hoch. Also die Durchfallquoten liegen zwischen 70% und 80%. Die sind schon ziemlich hoch.
Ja gut, aber dafür darf man den Test auch
100 Mal machen.
Genau.
Also mehr als die 6 Versuche, die ich in Gießen hatte, und die waren, fand ich schon viel.
Ja.
Was auch noch wichtig zu nennen ist an der Stelle, ist, dass der Zweck der Überprüfung sozusagen einer Gefahrenabwehr gelten soll. Also wir haben hier in dem Sinne ja keine richtigen Test oder eine Prüfung, sondern eher eine Überprüfung, dass der Mensch, der diese Prüfung abnimmt oder dem, der sie macht, dass der quasi nicht dem Menschen dann am Ende schädigt. Das soll quasi so eine Gefahrenabwehr halt einfach nur sein. Und das ist ja schon, sag ich mal, diese bare minimum.
Ne? Der Anspruch ist jetzt nicht der höchste.
Der Anspruch ist nicht der höchste. Ja. Wir wollen jemanden einfach nur, wir wollen einfach nur schauen, dass der nicht Schaden zufügt mit dieser Prüfung.
Ja. Also ich glaube, wir als Nicht-Heilpraktikerinnen finden jetzt, bis jetzt zumindest, wer weiß, wie sich das im Laufe der Folge noch entwickelt, das erstmal prinzipiell erstmal fragwürdig. Spannend fand ich dazu auch ein Zitat, was ich gefunden hatte von einer Frau Dr. Susanne Dötz aus dem Ärzteblatt, die ihres Zeichens initial auch Heilpraktikerin war und dann noch Medizin studiert hat in Berlin. Und die sagt selber über den Beruf des Heilpraktikers, dass der allenfalls als Gewerbe eigentlich tituliert werden darf. Ne? Weil ist ja wie so eine kleine Verleihung eben vom Gesundheitsamt, mit der man dann die Menschheit eigentlich losgelassen wird und machen kann. Bisschen, was man will.
Ja, und wo man will. Man muss das zwar an einem Gesundheitsamt, wo man ein Gewerbe angemeldet hat, seine Praxis sozusagen angemeldet hat, abnehmen. Man darf dann aber quasi in ganz Deutschland tätig sein. Also es ist nicht so, wenn ich jetzt hier im Raum Darmstadt das mache, dass ich dann nur in Darmstadt praktizieren darf, sondern ich kann dann auch, keine Ahnung, nach Bayern oder in die Nord- oder Ostsee umziehen und dort meine Praxis eröffnen. Und dann gilt trotzdem meine Lizenz.
Genau, also innerhalb von Deutschland ist letztendlich alles möglich. Man fragt sich jetzt so ein bisschen, ist das Ganze reguliert? Da kann man sagen, nicht so wirklich. Es gibt ein Gesetz über die berufsmäßige Ausübung der Heilkunde ohne Bestallung. Das ist das sogenannte Heilpraktikergesetz von, Trommelwirbel, dem 17.02.1939. Also ist schon ein bisschen Jahre gekommen, auch dieses Berufsfeld.
Ja.
Und das gibt so ganz groben Rahmen vor. Dazu gehört zum Beispiel, dass man eben nur als Heilpraktiker oder Heilpraktikerin tätig sein darf, wenn man die entsprechende Ausbildung in Anführungszeichen und Prüfung eben bestanden hat. Dann muss ein Heilpraktiker tatsächlich niedergelassen sein. Also eigentlich ist es nicht üblich, dass man eben quasi telemedizinisch tätig ist. Also es wird schon viel Wert darauf gelegt, dass man eben diesen Patientenkontakt tatsächlich auch physisch hat. Man darf keine Zahn- oder Kieferkrankheiten behandeln und es gibt vereinzelte Behandlungsverbote für zum Beispiel Infektionskrankheiten, die meldepflichtig sind, wie zum Beispiel unsere Masern, ne? Die wir auch schon mal letztens in einer Folge behandelt haben. Ansonsten gibt es mehrere Berufsverbände, ich glaube 6 an der Zahl sind es tatsächlich, denen man sich anschließen kann als Heilpraktiker oder Heilpraktikerin. Und die haben dann eben auch nochmal gewisse Regularien sich ausgedacht, würde ich mal sagen.
Das sind dann so ein bisschen, also im Unterschied nochmal zu den Ärztinnen und Ärzten, die ja Mitglied in einer Landesärztekammer sein müssen. Ne? Wir müssen ja Mitglied der Landesärztekammer Hessen sein. Wir können da gar nicht dagegen tun, sonst können wir uns dann Kittel an den Nagel hängen oder du dein Stethoskop als Internistin. Und die Heilpraktiker, die machen das, können das quasi freiwillig machen, und diese Berufsverbände, die haben dann auch nochmal so, ja, Regularien, sag ich mal, so ein bisschen den Kodex, den sie dann noch mehr oder weniger folgen. Und da werden dann natürlich nochmal so ein paar Sachen etwas weiter, geht man nochmal ein bisschen mehr ins Detail und sagt dann zum Beispiel, dass man, keine Ahnung, den Patienten jetzt nicht was zumutet, was am Ende Schaden zufügt oder wie auch immer, aber das ist halt alles, blöd gesagt, jetzt nicht Pflicht. Also ich habe es ein bisschen vorhin verglichen mit den 10 Geboten. Kann mir auch in meiner Praxis oder hier in meinem Podcast-Studio die 10 Gebote an die Wand hängen und sagen, danach handle ich. Aber am Ende des Tages kommt nicht der zornige Gott zu mir und bestraft mich und sendet mich in die Hölle, sondern das muss ich dann mit mir selber ausmachen, sage ich mal, was ich damit mache oder nicht. Und es hat mehr oder weniger keine Konsequenz, außer dass die Kolleginnen und Kollegen, die das Heilpraktikerwesen ausüben, dann vielleicht von diesem Verband ausgeschlossen werden, was aber auch wieder keine Konsequenz hätte.
Mhm. Vielleicht an der Stelle ein Punkt, den ich ganz interessant auch fand, war ja einfach nur, dass auch da nur eine Empfehlung ausgesprochen wird, was die Dokumentation betrifft. Ja. Also letztendlich muss gar nichts verschriftlicht werden, was
du gemacht hast.
Was du gemacht hast. Wird aber halt empfohlen, falls doch mal irgendwas passieren sollte, was nicht so gut ist, dass man halt eine gewisse Rechtsgrundlage einfach hat.
Also während wir uns tot dokumentieren, könnten wir jetzt mal ketzerisch sagen, kann der Heilpraktiker was schreiben oder auch nicht.
Genau.
Oder die Heilpraktikerin. Dann habe ich mich natürlich auch gefragt, es kann ja nicht sein, dass das schon die ganze Zeit so, sage ich mal, wischiwaschi aus einer sehr fragwürdigen Zeit, auch mit 1939 stammt ja das Gesetz, und dass sich da nichts mehr getan hat. Und ja, das mit den, zum Beispiel mit den Zahnärzten, das wurde ja dann nochmal ausgeklammert, da wurde nochmal was geändert. Aber ansonsten so richtig grundlegend reformiert wurde dieses Gesetz nicht. Aber selbst da muss man wieder sagen, ist auch schon die Bundesregierung draufgekommen. Und es gibt auch ein Gutachten vom Bundesgesundheitsministerium von 2021, wo am Ende schon empfohlen wurde, dass dieses Gesetz vielleicht einer Reform bedarf und auch der Berufsstand. Aber passiert ist jetzt, sage ich mal, 3 Jahre später nichts. Mhm. Und da finde ich schon, da kann man sich schon die Frage stellen, warum das so ist. Weil ich finde, wie gesagt, man kann ja schon ein bisschen von einem Harakiri-Business da sprechen. Ja. Aber da habe ich auch schon zu Julia gesagt, sie möchte ja immer gerne, die Julia möchte ja immer gerne mal eine Crime-Folge machen, warum vielleicht auch da eine gewisse Alternativmedizin-Lobby in Deutschland so viel Einfluss hat.
Tja, das werden wir jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr herausfinden. Darüber hinaus haben wir uns aber auch nochmal gefragt, gibt es denn wirklich so eine richtige Daseinsberechtigung? Weil also irgendwie uns zumindest begegnen Heilpraktikerinnen ja wirklich fast tagtäglich zumindest übers Hörensagen. Aus diesem Grund haben wir dann nochmal über die Landesgrenzen hinausgeschaut und dachten uns mal gucken, was die Heilpraktikerinnen da so treiben. Beispiel 1 war Österreich gewesen. Da kann man ganz klar sagen, gar nichts, weil dort ist diese Berufsgruppe tatsächlich durch das Ärztegesetz bzw. Ausbildungsvorbehaltgesetz verboten. Also da gibt es tatsächlich kein Äquivalent, wie es jetzt hier in Deutschland der Fall ist. Darüber hinaus gibt es aber Ärztinnen, die zum Beispiel der Naturheilverfahren kundig sind und diese dann für entsprechende Krankheiten noch anwenden dürfen. Und in der Schweiz zum Beispiel gibt es dann schon eine ähnliche Berufsgruppe, würde ich sagen. Da bin ich jetzt nicht so tief in die Recherche eingestiegen, aber grob ist es dort schon eine deutlich ausführlichere Weiterbildung und die auch verpflichtend ist über 5 bis 8 Jahre mit auch tatsächlich einem praktischen Modul, was man erst nach Bestehen der Theorie dann überhaupt absolvieren darf.
Ne? Ja, also die Hürde ist auf jeden Fall schon mal höher als einfach nur eine Prüfung, die man machen darf, wenn man 25 ist und Hauptschulabschluss hat.
Ja.
Und frei von geistiger Krankheit ist. So, dann wollten wir uns natürlich auch nochmal angucken, wie attraktiv der Beruf des Heilpraktikers in Deutschland aktuell ist und wie viele Heilpraktiker es überhaupt gibt. Und da haben wir Zahlen vom Jahr 2021 gefunden, und zwar gibt es sage und schreibe, Stand 2021, 47.000 Heilpraktikerinnen. Nur mal zur Orientierung, im Vergleich dazu gibt es ungefähr zum gleichen Zeitpunkt 55.000 Hausärztinnen. Wenn man sich dann nochmal landesspezifisch anguckt, was ich auch ganz interessant fand, ist so ein bisschen die Hochburg. Und da habe ich auch, und du ja auch, einen Podcast vom BR gehört in Bayern. Da gibt es nämlich sogar doppelt so viele Heilpraktiker wie Hausärzte, was ich auch krass fand. Also da kommen auf einen Hausarzt 2 Heilpraktiker. Das ist sind Zahlen von 2017. Und dann muss man sich ja immer fragen, das ist ja anscheinend auch ein attraktives Berufsbild. Das muss ja auch monetär dann dementsprechend ein Einkommen, sage ich mal, bringen, was den Menschen, der das dann ausübt, auch über Wasser hält. Und da haben wir uns mal die Abrechnung angeguckt. Und was haben wir dazu gefunden, Julia?
Genau, ne, weil wir ja am Anfang auch schon gesagt hatten, dass man teilweise den Eindruck hat heutzutage, dass der Heilpraktiker-Äquivalent zum Hausarztbesuch verwendet wird. Und da muss man sagen, im Vergleich dazu ist aber jeder Heilpraktikerbesuch privat zu zahlen. Ne? Also das ist primär aus eigener Tasche nur möglich, beziehungsweise es gibt auch private Krankenversicherungen, die sich an den Kosten beteiligen. Generell gibt es einen Gesamtumsatz pro Jahr von rund 1 Milliarde Euro in ganz Deutschland, die die Heilpraktiker eben umsetzen. Und dazu kann man ungefähr sagen, dass knapp oder ein bisschen mehr als 50% tatsächlich aus eigener Tasche komplett gezahlt werden. Ne? Also von Privatpersonen und ungefähr 20% dann eben aus privaten Krankenkassen und der Rest dann noch aus Beihilfen oder Zusatzversicherungen kommt. Ja, also ist schon eine ordentliche Summe Geld, wie ich finde. Dafür kann man mal ein Beispiel auch nennen, wie ja eine ähnliche Behandlung, sage ich mal, beim Hausarzt im Vergleich zu dem Heilpraktiker eben vergütet wird. Da haben wir uns mal rausgepickt das Beispiel einer eingehenden Beratung von ungefähr 10 Minuten. Da hatte man ähnliche Abrechnungsziffern eben gefunden. Einmal aus dem Leistungskatalog von Heilpraktikern. Da gibt es eine ungefähre Orientierung eben, mit welchen Abrechnungsziffern und welcher Vergütung man dann eben gewisse Leistungen anbieten kann. Da kostet eben eine eingehende Beratung jetzt bei einem Heilpraktiker von 10 Minuten zwischen 16 Euro und 22 Euro. Im Vergleich dazu bei einem Hausarzt, wo sich ein Privatpatient zum Beispiel vorstellt, kann man eben für dieselbe Leistung knapp 20 Euro nehmen. Und das fand ich dann jetzt noch krass. Wenn du jetzt bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert bist, kann der Arzt von dir für eben ein 10-minütiges Beratungsgespräch 12,85 Euro verlangen. Im Quartal sogar nur. Ne?
Ja.
Also noch nicht mal pro Besuch. Also wenn du jetzt zweimal hingehst im Quartal, dann bleibt es dann auch bei den 12,85 Euro.
Und beim Heilpraktiker wird es dann quasi jedes Mal nochmal neu abgerechnet.
Genau, könnte er machen. Und was ich halt damit eigentlich veranschaulichen wollte, ist einfach nur, ne, wenn man sich nochmal überlegt, was auch jetzt ein Hausarzt letztendlich für eine Ausbildung hinter sich hat, was man diesen Menschen dann eben finanziell letztendlich vergütet im Vergleich zu jemandem, der ein Online-Seminar durchgezogen hat und eine Prüfung beim Gesundheitsamt abgelegt hat.
Im besten Fall.
Ja. Naja gut, aber genau, wie gesagt, geht ja nicht nur ums Geld heute auch in der Folge.
Nein, es geht ja auch darum, warum die Menschen dann doch, oder warum doch so viele Menschen zu den Heilpraktikern gehen. Da gibt es ja diverse Befragungen, Julia, die du dir auch angeschaut hast.
Genau, und letztendlich zielen viele Befragungen einfach darauf ab. Es gab jetzt auch ein Beispiel von der Hochschule Fresenius von 2020, die 1000 Teilnehmer gefragt hat bezüglich der Zufriedenheit im Vergleich von zum Beispiel Heilpraktiker, Ärzten oder Physiotherapeuten. Und da sticht heraus, dass eigentlich die Menschen, die zum Heilpraktiker gehen, am zufriedensten sind. Ne? Einfach, weil sie das Gefühl haben, dass ihre Erwartungshaltung am ehesten erfüllt wird und sie sich als Patient oder Patientin gesehen fühlen. War eine interessante beziehungsweise auch sehr fragwürdige Diskussion dann von dieser Studie, die eben diesen schnellen Behandlungserfolg dann doch hervorgehoben hat, auch gerade von Heilpraktikerinnen. Und da muss man sagen, das korreliert wahrscheinlich auch mit dem hohen Wunsch nach ausführlichen Terminen und Anamnesen. Wir haben auch in unseren vorherigen Folgen, 7 Minutes in Heaven, ja schon mal angedeutet, dass der durchschnittliche Arztbesuch natürlich nur 7,5 Minuten dauert. Ein Heilpraktiker, der hat natürlich auch die Zeit, dadurch, dass alles privat abgerechnet wird, sich da mal eine Stunde rauszunehmen. Ne? Aber wie gesagt, ist dann halt sicherlich ein finanzieller Aufwand diesbezüglich. Und da ist halt so ein bisschen natürlich die Frage auch immer, was das für ein Studiendesign war. Es gibt viele Studien, muss man sagen, zu der Zufriedenheit von Heilpraktikern oder Therapieerfolgen. Aber ja.
Man erwartet natürlich auch eine Leistung, die ich privat bezahle, da erwarte ich natürlich auch eine gewisse Zuwendung, muss man natürlich auch sagen.
Ja.
Und das hat ja auch einen Einfluss, zum Beispiel habe ich auch gelesen, auf ein Outcome, wenn ich weiß, dass ich Geld bezahlt habe, so blöd wie es klingt, und die Leistung nicht umsonst ist, habe ich auch häufiger den Effekt, dass ich quasi annehme, dass das ja was bringt. Den gleichen Effekt gibt es auch beim Arzt. Also wenn ich zum Arzt gehe und bezahle für eine Spritze Geld versus ich habe eine Spritze, die umsonst ist, dann habe ich immer ein besseres Ergebnis, was Schmerzreduktion etc. anbelangt bei der Spritze, die was kostet, weil ich erwarte ja auch, dass ich einen Effekt habe.
Voll.
wenn ich etwas kaufe. Und so ist es natürlich auch beim Heilpraktiker, diesen Effekt, egal ob die Leistung, die erbracht wird oder die Behandlung, die gemacht wird, einen nachgewiesenen Effekt hat oder nicht,
ja, klar,
habe ich allein durch diesen Erwartungseffekt halt schon einen gewissen Effekt.
Ist gebiased, muss man so sagen.
Genau, ja. Ist ein ziemlicher Bias dabei. So, dann gibt es natürlich auch diverse Kritiker und nicht zu wenige. Ob wir dazugehören, können wir ja dann am Ende nochmal abschließend diskutieren.
Ja,
aber es gibt einen sehr prominenten Kreis, und zwar nennt sich der Münsteraner Kreis. Das ist im Endeffekt ein Zusammenschluss von Ethikern und Medizinern innen, die sich auch mal die Berufsgruppe der Heilpraktiker und auch der zum Teil Naturheilverfahren angeschaut haben und die da auch ein Gutachten zu erstellt haben. Und das möchten wir euch natürlich nicht vorenthalten. Und zwar kritisieren die am Ende des Tages natürlich, was wir auch ja gerade gesagt haben, dass während Mediziner ein langes Medizinstudium absolvieren, ist die Heilpraktikerausbildung kurz und halt weitgehend unreguliert, beziehungsweise unreguliert. Und da Heilpraktiker dennoch am Ende das Etikett staatlich anerkannt bekommen, können Patienten halt natürlich den Eindruck gewinnen, dass es sich um Mediziner und Heilpraktiker natürlich um eine gewisse Gleichwertigkeit handelt. Dass es eine gleichwertige Alternative darstellt, wenn ich zum Heilpraktiker gehe und oder zum Mediziner, weil ich ja schon irgendwo das Label habe, dass der Heilpraktiker eine staatliche Prüfung abgelegt hat.
Klingt ja auch fast wie Staatsexamen.
Ist so. Was auch noch kritisiert wird, ist, dass die Therapieformen, die dann am Endeffekt angewendet werden, nicht irgendeine Form von wissenschaftlicher Evidenz, auf keiner wissenschaftlichen Evidenz ruhen. Da werden im Endeffekt Kurse angeboten, wo wissenschaftliche, in Anführungszeichen, Erkenntnisse vermittelt werden, die am Ende des Tages aber Kokolores sind, wie zum Beispiel Kurse zu Astrologie, Homöopathie oder Quantenheilung, die am Ende des Tages halt alle keinen Nutzen haben. Als Beispiel haben wir hier immer eine Form der Therapie, die auch sehr häufig durchgeführt wird von Heilpraktikern mitgebracht. Das ist einfach nur ein Beispiel. Das heißt nicht, dass der Heilpraktiker bei euch das anbieten muss, sondern das ist einfach nur eine Form, die es gibt. Und zwar ist es die Mistelzweigtherapie. Und dazu gibt es zu dieser Mistelzweigtherapie dann auch dementsprechend Studien, die mal geschaut haben, ob das wirklich was hilft oder nicht. Und da habe ich einen Artikel im Deutschen Ärzteblatt zu gefunden, wo dann auch tituliert wurde, dass es eben kaum Belege für Wirksamkeit und Sicherheit von dieser Therapieform gibt. Am Ende des Tages gibt es dann zwei relativ aktuelle wissenschaftliche Reviews, die sich angeschaut haben, ob diese Mistelzweigtherapie einen medizinischen Nutzen hat. Und zwar wird die häufig verwendet, zum Beispiel als komplementäre Behandlung bei Krebspatienten, die dann sozusagen dadurch eine bessere Lebensqualität haben sollen im besten Falle. Und auch das Überleben von den PatientInnen soll sozusagen gesteigert werden, aber das ist am Endeffekt natürlich leider nicht rausgekommen, auch wenn es natürlich schön wäre, wenn es so wäre. Und am Ende des Tages ist es halt eine nicht wirksame Therapieform.
Genau, und da gibt es ja auch noch andere Beispiele. Es gab auch noch andere Studien, zum Beispiel zu Homöopathie. Das ist letztendlich ja eine Therapie, bei der Pflanzenextrakte immer wieder weiter verdünnt werden, bis sie eigentlich in einer ganz, ganz geringen Konzentration nur noch vorhanden sind oder auch in gar keiner nachweislichen Konzentration mehr und dann eben in Form von diesen netten weißen Kübelchen verteilt werden oder auch Globuli genannt. Und auch da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Studien zu, die je nachdem, wer sie eben finanziert hat, mal super Ergebnisse bringen. Aber ich glaube, neutral betrachtet und in einer großen Querschnittsstudie kam unterm Strich eigentlich wieder raus, dass es gar keinen Effekt gibt. An der Stelle, wir hatten uns ja beide diese BR-Reportage oder diesen kurzen Beitrag dazu angeguckt. Auch nochmal fand ich ein ganz interessantes Zitat. Zum Beispiel zur Anwendung von Globuli bei viralen Infektionen der oberen Atemwege. Und da hat ein HNO-Arzt gesagt, ob man dieses Krankheitsbild mit Arzt therapiert oder ohne, dauert entweder 7 Tage oder eben eine Woche.
Ja. Ja.
Also, und ich glaube, das untermauert so ein bisschen diese Fragwürdigkeit, ob wirklich dann diese, in dem Fall Globuli, wirklich was bringen oder ob nicht der Körper einfach in dem Fall dann auch eine gewisse Selbstheilungskraft von sich aus schon hat, die eben dann zur Genesung führt.
So sieht's aus.
Vielleicht abschließend noch zum Münsteraner Kreis, weil du den gerade erwähnt hast, fand ich eigentlich einen coolen Zusammenschluss. Leider gibt es den tatsächlich seit 2023 schon gar nicht mehr. Der hat viele verschiedene Werke verfasst, in denen er eben, oder Denkschriften haben sie es ja genannt, in denen eben zum Beispiel Heilpraktika oder Therapien wie Homöopathie einmal kritisch beleuchtet wurden, um eben Denkanstöße zu geben ob es nicht Gesetzesänderungen eben geben müsste in diesem Berufsfeld. Aber da dann die politische Resonanz doch eher flau war, O-Ton, wurde eben diese
Arbeit wieder eingestellt.
So sieht es leider aus.
Aber ich fand prinzipiell die Vorschläge nicht schlecht, die da gemacht wurden. Und zwar gab es zwei Ansätze am Ende des Tages. Einmal sozusagen die sogenannte Abschaffungslösung, dass der Heilpraktikerberuf quasi in Deutschland wie auch in anderen europäischen Ländern abgeschafft wird. Oder dass man den Heilpraktikerberuf reformiert und sozusagen ablöst von einem spezialisierteren Fachheilpraktiker, ne, der dann halt quasi als Zusatzqualifikation für bestehende Gesundheitsfachberufe sozusagen dazugemacht werden kann. Ne, dass man halt schon irgendwas in Anführungszeichen gelernt haben muss, um dann sozusagen einen Fachheilpraktiker noch draufsetzen zu können. Ja, was halt immer schwierig ist für den Patienten oder für den Laien, ist natürlich zu beurteilen, ob die Therapieform, die da jetzt angeboten wird, egal was es ist, ob die was bringt oder nicht. Ne, jeder Heilpraktiker wird dann einen Flyer ausgelegt haben oder eine Studie anführen, die es mit Sicherheit auch gibt, ne, die der Kollege oder die Patientin oder der Patient halt nicht beurteilen kann. Ne. Das heißt, der kann ja nicht gucken, ist das eine gut gemachte Studie, gab es da eine Kontrollgruppe bei der Einnahme von Homöopathie versus nichts oder wussten die Patientinnen die Therapieform, dass sie bekommen, dass das jetzt diese homöopathische Pille ist oder was auch immer. Und das fällt dem Laien natürlich total schwer und das macht am Ende die Gefahr aus.
Definitiv. Vielleicht noch ein kleiner Abstecher nochmal in das Berufsfeld des Heilpraktikers in Bezug auf Psychotherapie. Das hatten wir eben schon mal angesprochen, dass das auch nochmal eine extra Nische ist. Und das finde ich eigentlich auch nochmal ganz interessant. Da gab es nämlich auch eine relativ ausführliche Vollbildreportage zu, dass einfach letztendlich auch ein bisschen ausgenutzt wird, dass es so einen Notstand auch gibt, gerade bei Patienten, die sich psychotherapeutische Hilfe suchen wollen, ne? Und da natürlich auch wieder ein Expectation versus Reality Problem ist, ne? Ich meine, diese Psychotherapieausbildung dauert ja wirklich super, super lange und setzt ja auch voraus bei Psychologie-Studium Absolventen, kann man so sagen, dass man ja noch eine anschließende praktische Ausbildung hat, die ja mehrere Jahre geht und viele, viele praktische Stunden eben mit sich bringt, dass man natürlich einen gewissen Bildungsstand schon hat. Und wie wir ja schon gesehen haben, ist die Ausbildung eben als Heilpraktiker mit Psychotherapieangebot ja nichts im Vergleich. Ne? Und wenn man dann halt eben sieht, dass 40% der Hilfesuchenden aktuell 3 bis 9 Monate wirklich auf einen Therapieplatz warten, dann schnappen sich dann doch ganz gerne tatsächlich Menschen mit einer deutlich geringeren Ausbildung solche Hilfesuchenden und betreuen sie, denke ich, schon einfach schlechter, als es ein Therapeut tut, der viele, viele Jahre das studiert hat und auch schon eine Ausbildung da drin gemacht hat.
Ne? Ja, das Problem ist halt, dass da auch keiner kontrolliert. Dem Arzt kann man die Approbation entziehen, dem Heilpraktiker kann man das theoretisch auch machen, aber dadurch, dass ja auch dann im Zweifelsfall nicht dokumentiert werden muss, kann das auch keiner überprüfen.
Das ist eine absolute Grauzone. Also du, wie gesagt, du hast keine Rahmenbedingungen, was du machen darfst. Das ist ja super lax einfach.
Genau, und das fand ich auch noch ein ganz gutes, das kann ich ja vielleicht nochmal kurz vorlesen, was auch noch bei diesem Gutachten vom Münsteraner Kreis am Ende des Tages stand und das fand ich sehr treffend. Und zwar haben die geschrieben, es wäre undenkbar, Brückenbau auf der Grundlage spiritueller Statik zuzulassen oder jemanden die Steuerung eines Flugzeugs anzuvertrauen, dessen ganze Kompetenz in einem erfolgreich absolvierten Workshop über die Sage des Ikarus besteht. Na, also wenn man, ja, ist ja so, ja. Also wenn man sagt, man brauche jetzt nicht mehr die Ausbildung oder Studium zum Piloten zu machen, sondern kann, wenn ich auf der PlayStation Flight Simulator gespielt habe, 2 Runden, kann ich auch ein Flugzeug fliegen. Also das ist ja das, und so ist es ja am Ende des Tages. Wir haben halt keine kontrollierte Ausbildung, keine kontrollierte Praktik, die da durchgeführt wird oder angeboten wird. Und damit wird dann natürlich auch viel Blödsinn gemacht und wird auch viel Blödsinn praktiziert. Ja. Und auch viel, und es halt auch bietet am Ende viel Gefahren für die Patienten, die ja einfach nur Hilfe suchen.
Genau. Ne? Also, ich finde, das kann man vielleicht abschließend noch einmal in unseren Worten sagen. Ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass Heilpraktika mit Vorsicht zu genießen sind. Man kann sie definitiv nicht mit der aktuellen Schulmedizin gleichstellen. Und ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die von einem Besuch beim Heilpraktiker profitieren, einfach weil ich glaube, oder das ist ja nachgewiesen auch, dass Zuwendung auch schon einen gewissen Genesungseffekt hat, aber in die Verfahren an sich, die wirklich willkürlich zum Teil halt für alles Mögliche angewandt werden, da kann man nicht guten Gewissens sein Vertrauen reinstecken.
Ja. Und das muss man ja auch nochmal sagen, weil man kann ja am Ende nie sagen, was über für Heilverfahren angewendet werden. Ne? Also der Heilpraktiker A und der Heilpraktiker B können sich ja quasi komplett unterscheiden. Und man kann ja auch mal, sage ich mal, da vielleicht nochmal kurz den Vergleich ziehen. Der Heilpraktiker kann ja theoretisch alles behandeln. Du bist jetzt Internistin oder ich bin jetzt Orthopäde und Unfallchirurg. Ich würde mir nie anmaßen, jetzt einen Patienten mit einem urologischen Problem zu behandeln. Oder ich würde es ja schon nicht mal für ein internistisches Problem machen. Ja. Aber der Heilpraktiker, der kann im Endeffekt alles behandeln. Und wenn man sich das
oder
allein,
auch nicht, ne?
Und wenn man sich das allein vor Augen führt, ist es natürlich absurd, ne? Wenn man sich überlegt, was für ein weites Feld an Krankheiten es gibt, was für ein weites Feld an Therapiemöglichkeiten es auch mittlerweile gibt, die ja auch sehr spezifisch sind, wo man abwägen muss, ob der Patient überhaupt einer gewissen Therapie zugeführt werden kann, weil er vielleicht auch zu krank für die eine oder andere Behandlung ist.
Ja.
Und das ist dann schon schwierig, muss man sagen. Also, und ich denke, dass da der Gesetzgeber auch wirklich nochmal ansetzen muss und dann sekundär kann man natürlich hinterfragen, ob das alles dann auch bezahlt werden sollte oder nicht, was am Ende noch übrig bleibt.
Man muss den Rahmen halt besser
abstecken.
Gut, hast du noch einen abschließenden Gedanken oder ich glaube, sonst haben wir eigentlich...
Also, ich wünsche mir, dass der Heilpraktikerberuf, wie er jetzt heute existiert, reformiert wird und dass da der Gesetzgeber nochmal ansetzt und das Feld nochmal
von hinten aufrollt. Von 1939,
genau. Dass man zumindest da mal einen neuen Zeitstempel draufsetzt, weil das finde ich allein immer schon mal komisch, wenn Gesetze aus dem Dritten Reich das noch bis in die heutige Zeit überdauert haben.
Das stimmt. So, Felix, ich jucke mir schon wieder in meine Hand.
Ja.
Wie sieht's aktuell bei dir mit Moskitostichen aus?
Gut, ich werde eigentlich nie gestochen.
Echt?
Nö.
Okay, krass. Wie kriegst du das hin?
Ich habe auch mal gelesen, es gibt gewisse Gerüche, von denen die mehr oder weniger angezogen werden. Mhm. Aber das ist total individuell. Also,
okay. Aber kann man nicht sagen, dass wenn jemand besonders nach Knoblauch riecht, dass die dann eher kommen?
Nee.
Naja, ich habe nochmal ein bisschen recherchiert und habe mir Gedanken gemacht, was eigentlich wirklich gegen Moskitostiche hilft. Hast du so einen Go-To-Guy, wenn es dann doch mal passiert, Felix?
Einfach nichts machen.
Okay, fällt mir persönlich immer sehr schwer. Ich bin ausgeprägter Mückenstich-Jucker. Deswegen habe ich nochmal geguckt, welche Maßnahmen dann die Top 3 bilden, um möglichst um nicht infizierte Stiche rumzukommen.
Ja.
Und zwar habe ich da mal eine kleine Querschnittstudie erstellt. Nee, Quatsch, ich habe einfach mal geguckt. An Platz 1, um dem Jucken von Mückenstichen vorzubeugen, steht tatsächlich die Kühlung. Habe ich persönlich noch nie gemacht, aber es soll dabei helfen, dass die Stelle dann weniger durchblutet wird und dadurch dementsprechend weniger Botenstoffe wie Histamin eingeschwemmt werden, die dann eben den Juckreiz verursachen. Ich finde, das kann man mal ausprobieren, wenn man es gerade parat hat, mal so ein kleines Coolpack. Dann gibt es die Elektro- und Wärmestifte an Platz 2. Hast du so einen?
Nee.
Ich hatte das tatsächlich jetzt auch schon ein paar Urlaube wieder her, auf Sri Lanka mal ausprobiert gehabt. Ich bin sehr schmerzempfindlich, deswegen ist das, glaube ich, jetzt nichts für mich. Aber es war tatsächlich ganz effektiv, weil das sind so, die kann man, glaube ich, in der Apotheke kaufen, ich weiß gar nicht. Ne? Dann gibt es so einen kleinen Flitscher und durch diese kurze Erwärmung werden eben die Botenstoffe der Mücke denaturiert. Ne? Also die Proteine zerfallen dadurch und auch dadurch wird die Entzündungsreaktion maximal gehemmt.
Ja.
Und dann der absolute Favorit eigentlich, den wir schon unser Leben lang praktizieren, sind dann lokale Antihistaminika. Wenn es dann eben doch schon juckt und die Histamine eingeschwemmt sind, dann kann man eben lokale Gele verwenden, wie Soventol oder auch Finestil.
Ja.
Die das Ganze...
Aber ist Soventol nicht Cortison?
Da ist auch Cortison drin, ja.
Echt? Da ist ein Antihistaminikum und Cortison drin?
Ich glaube schon.
Das wäre nur Cortison.
Also Finestil ist auf jeden Fall nur Antihistaminikum.
Guck ich nochmal nach. Ich muss erstmal auf eine Apothekenseite kommen.
Das wäre jetzt auch witzig, wenn wir einfach unseren Telefonjoker zücken könnten und die Caroline einmal anrufen.
Ja.
Also das ist ja unsere Cousine, die Apothekerin ist, deswegen.
Bamipin-Laktat ist auf jeden Fall drin. Also es klingt auf jeden Fall nicht nur wie Cortison. Ist ein...
Hydrocortison.
Ist ein... Antihistaminikum.
Ist Antihistaminikum.
Bamipin steht hier.
Ah ja, siehst du dann. Weil ich meine, es gab immer... Aber Soventol klingt eigentlich nach Cortison.
Ja, vielleicht ist da auch noch Cortison dabei.
Wahrscheinlich.
Also auf jeden Fall ist bei Soventol Bamipin enthalten und das ist ein Antihistaminikum. Damit hat Julia recht gehabt.
Ja, das
und
stimmt.
Damit,
siehst du?
Wir überprüfen nämlich die Aussagen, die wir hier im Podcast treffen, in der Regel zumindest, wenn wir es nicht vergessen. Dann
weist ihr uns darauf hin manchmal.
Dann weist ihr uns darauf hin und wir wollen natürlich hier so gut es geht keinen Quatsch erzählen und uns auf medizinisch fundiertes Wissen stützen.
Genau. Falls euch doch mal etwas auffällt, könnt ihr uns natürlich auch weiterhin gerne bei AMS-Podcast darüber informieren. und uns auch weitere Anregungen für potenziell interessante Folgen schicken. Ansonsten auch gerne weiterhin über unser E-Mail-Postfach auf messerschneidepodcast@gmail.com. Freuen wir uns auch über Nachrichten. Felix checkt das regelmäßig.
Ja.
Und ja, dann freuen wir uns weiterhin über viele, viele Zuhörer, über Kommentare, Likes auch, Sterne.
Auf jeden Fall. Immer fleißig am Ball bleiben.
Genau, erhöhen auch unsere Transparenz natürlich ein wenig.
Ja. Also dann, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Sommer.
Schwitzt uns nicht davon.
Wenig Stiche.
Auf jeden Fall.
Und bleibt uns gewogen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wir machen jetzt eine Mini-Mini-Mini-Pause. In 3 Wochen kommt die nächste Folge, weil ich bin Trauzeuge auf einer Hochzeit und das...
Da ist natürlich wieder High Performance.
Genau, da wir auch in der nächsten Folge wieder keinen Quatsch erzählen wollen, machen wir vielleicht eine Recherchepause sozusagen.
Wir bleiben am Ball. Also recherchiert wird weiterhin. Wir nehmen nur einfach ein bisschen später auf. Okay,
bis
bye.
In 3 Wochen. Ciao.